Herzlich willkommen bei Contora Insights, dem Unternehmer-Podcast. Dr. Annika von Mutius, Unternehmerin, promovierte Mathematikerin und Gründerin, bringt mit künstlicher Intelligenz Bewerber und Unternehmen zusammen. Optimismus pur, Gründergeist pur, heute aus Berlin. Schauen Sie rein, es lohnt sich.
Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
Annika, du hast ein richtig spannendes Unternehmen gegründet, Empion. Lass uns damit starten. Was macht Empion?
Empion automatisiert Headhunting-Prozesse, kann man im weitesten Sinne sagen. Also das heißt, wir quantifizieren Werte, Unternehmenskultur, Persönlichkeitsmerkmale, aber natürlich auch solche Faktoren wie Skills und Qualifikationen und ermöglichen damit ein maximal individuelles Jobsucheerlebnis, wenn man so sagen mag, für den Massenmarkt. Denn das, was wir ja im Markt haben, sind ja Jobportale, die sehr generisch verschiedene Positionen anbieten und die funktionieren ja in der Regel so, dass die bekanntesten Arbeitgeber als erstes erscheinen und das wollen wir anders handhaben. Das heißt, wir wollen auch Arbeitgeber sichtbar machen, die vielleicht aufgrund ihrer Werte, ihrer Unternehmenskultur, aber nicht unbedingt aufgrund der großen, spannenden Namen bekannt sein können. Und so ermöglichen wir ein Match zwischen Unternehmen und Bewerbern, das nicht nur auf Basis der Qualifikation, sondern insbesondere eben auf Basis weicher Faktoren und der Werte relevant ist. Genau.
Dann hilf unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einmal den Link zu finden. Du bist promovierte Mathematikerin. Was hat das mit Headhunting zu tun? Also wie kam es dazu? Weil das, was du eben beschrieben hast, ist ja hochinteressant.
Das ist eine witzige Sache. Übrigens, ich war mal in einer Sicherheitskontrolle am Flugzeug und da wurde ich rausgefischt und wurde dann genau das gefragt über mein Leben. Was hat das denn miteinander zu tun? Das ergibt keinen Sinn, was du hier erzählst. Und wurde total, also naja, auf jeden Fall tatsächlich, also meine Reise ist so gestartet, dass ich in einem volkswirtschaftlichen Bereich studiert habe und bin dann über mein Studium immer mathematischer geworden. Dann irgendwann die Spieltheorie und dann mein Doktorvater war dann Mathematiker und sagte, wollen wir dann nicht in der Mathematik eine Doktorarbeit draus machen? Und so bin ich da eigentlich hingerutscht und hatte damals allerdings einen sehr, sehr spannenden Job, der im Silicon Valley war. Und damals konnte ich diese sehr mathematischen Modelle, das waren damals Individualisierungsmodelle, auch datengetrieben anwenden. Also das waren damals klassische Predictive KI-Systeme. Und das hat mir damals wahnsinnig viel Freude bereitet. Und natürlich zum einen die Theorie, die Mathematik, aber auch, was man mit Daten dann eigentlich schaffen kann. Ja? Also steht ja dann wieder ein bisschen im Gegensatz zur Mathematik und der Modelltheorie. Und tatsächlich sind diese Grundelemente, die ich in dieser Zeit entwickelt habe, auch Teil dessen, was wir jetzt bei Empion nutzen. Denn auch da geht es ja um Individualisierung und darum, Theorie, Modelle nutzbar zu machen, also sinnstiftende, nutzbare Technologien einzusetzen. Und somit hat das natürlich gerade in der Mathematik so eine abstrakte Komponente, die letzten Endes unabhängig vom Einsatzgebiet, also von der Branche ist. Damals im Silicon Valley war es eine Healthcare-Industrie, also personalisierte Medizin im weitesten Sinne, also eigentlich Pharmaindustrie. Jetzt sind wir in der HR-Branche und das ist ja auch das Elegante an der Mathematik. Wenn man gute, starke Modelle hat, dann kann man eigentlich sehr abstrakt die in verschiedenen Bereichen anwenden. Und somit kann man sicher sagen, es hat irgendwo eine rote Linie, aber ich bin auch okay mit jedem, der das anders sieht.
Okay.
Das ist okay für mich.
Warte mal, jetzt waren schon wahnsinnig viele Stichpunkte, wo ich gerne nochmal in die Tiefe gehen würde. Predictive KI hast du angesprochen, Silicon Valley, dein Aufenthalt dort. Trotzdem, lasst uns quasi nochmal einmal ganz kurz einen Zeitsprung ganz zurück machen. Gründerin, Mathematikerin und dann irgendwie in die USA gegangen. Also mit 5 Jahren, was davon war dir in die Wiege gelegt und wovon bist du selber überrascht?
Also meistens bin ich von den meisten Dingen total selbst überrascht. Also ich habe immer so, manchmal denke ich so, ich bin so jemand der passiven Entscheidungsfindung und rutsche überall so rein. Aber nichtsdestotrotz, also ja, so unternehmerisch, ich bin insgesamt, also sicher irgendwie unternehmerisch geprägt, allerdings die Sache selbst, Unternehmertum, für mich als Person Unternehmerin zu sein, das hatte ich mir nie vorgenommen, das wurde mir auch nie in den Mund gelegt, das war für mich nie ein relevantes Thema. Und ich habe dann ja auch erst einen recht akademischen Weg eingeschlagen mit der Promotion. Und als ich dann in Silicon Valley kam und dort diese Startup-Atmosphäre für mich das erste Mal wahrnahm und die eigentlich auch nur wahrnahm, weil ich gerne in so eine Deep-Tech-Anwendung kommen wollte, also gar nicht mal für diesen Entrepreneurial-Gedanken, um ehrlich zu sein. Erst dann war das für mich ein spannendes Thema. Ich merkte, ich war eine der ersten Mitarbeiterinnen. Das Unternehmen wuchs super flott auf mehrere hundert Mitarbeiter damals und das war für mich eine aufregende Zeit. Und als ich dann zum Ende meiner Promotion meine jetzige Mitgründerin kennenlernte, Larissa, die allerdings schon immer gründen wollte, das war für sie immer ein großes Ziel, erst dann dachte ich, ja Mensch, das ist irgendwie jetzt gerade alles spannend, wir haben uns über die Themen unterhalten. Ist übrigens auch eine sehr, sehr, ehrlich gesagt, romantische Geschichte, wie wir uns kennenlernten. Ja, und dann bin ich kurzzeitig nach Berlin umgezogen und wir haben losgelegt.
Es wurde dir nicht in die Wiege gelegt, aber trotzdem, du stammst aus einer Unternehmerfamilie, ne?
Ja, das stimmt.
Aber du hast es nie so empfunden im Sinne von, das ist ein Rollenmodell, das, dem möchte ich nachgehen?
Also ich kenne natürlich ganz viele Themen aus Unternehmertum, die geprägt sind von dem, was mein Vater und meine Eltern eben leben. Mhm. Man muss auch sagen, das Familienunternehmen ist eine ganz andere Branche als das, was wir jetzt hier machen. Also das ist Drahtverarbeitung, ja, im allerklassischsten Sinne ein mittelständisches Unternehmen. Und ich kenne das natürlich gut, auch aus meiner Kindheitserinnerung, ja, Inventur, ja, all diese Sachen, da mit den ganzen Schulklassen irgendwie dabei gehabt oder irgendwie so. Ja, also ich kenne das natürlich. Allerdings war diese Frage auch nach Unternehmensnachfolge bei uns in der Kindheit, auch sogar in der Jugend, selbst dann, als ich das Studium an der WHU begonnen habe, nie relevant. Also das hat sich für mich eigentlich nicht gestellt, diese Frage. Auch für meinen Bruder zum Beispiel, der Ingenieur ist, auch lange nicht. Wir wurden nie mit diesem Thema weder positiv noch negativ konfrontiert. Allerdings, und das muss ich schon sagen, jetzt seit ich selbst in dieser unternehmerischen Position bin, kann ich mir das viel, viel besser vorstellen, auch in das Familienunternehmen eines Tages einzusteigen und spreche auch mit meinem Vater viel, viel mehr über auch strategische Themen, die sein Unternehmen betreffen. Und das ist für mich auch eine ganz, ganz neue Entwicklung, die auch mir wahnsinnig viel Freude bereitet und ich auch das Gefühl habe, jetzt kann ich auch viel mehr beitragen, ja, weil jetzt habe ich ja selbst die ganzen Probleme oder auch die Freuden, je nachdem, wie man es nimmt. Ja. Und das ist neu.
Also bist du im Prinzip auf Augenhöhe, weil du die Praxis jetzt kennst?
Ja, ich denke, ich mache im Zweifel schon noch viel, viel mehr falsch, als mein Vater das tut. Aber wer weiß, ja, vielleicht macht er auch andere Fehler. Aber ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall einen schönen, guten Austausch und der macht Spaß.
Du hast jetzt diese unterschiedlichen Welten schon beschrieben. Wenn du, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Oldschool-Economy im positivsten Sinne? Ja, ich will das ja gar nicht geringschätzen. Und auf der anderen Seite die Start-up-Welt, sehr, sehr schnelle sozusagen Entwicklung. Hast du ein Gefühl, wie dein Vater da drauf schaut? Also ein Unternehmer einer anderen Generation?
Ja, also da gibt es natürlich viele, viele Unterscheidungen oder viele Unterschiede, die wir wahrnehmen. Also ich glaube, was natürlich total interessant ist für uns als Startup, wir haben eine sehr andere Art, finanziert zu sein. Ja, also zum Beispiel vom Unternehmen meines Vaters kenne ich das so, er ist 100%iger Eigentümer oder Gesellschafter der Firma. Und für ihn ist das völlig undenkbar, jetzt durch Eigenkapital, durch Fremdinvestoren, gerade auch institutionelle Investoren finanziert zu sein. Das hat er auch sehr in Frage gestellt, als wir das gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich damit auch wahnsinnig schnell jetzt die letzten 2 Jahre entwickelt. Wir sind jetzt relativ flott auf auch ein Team von 40 Personen. Ihr seht es ja hier überall, ja, gewachsen.
Es vibriert überall.
Und das merke ich dann aber schon wieder, dass er sich dann auch immer wieder wundert und sagt, ja, wie kann das denn jetzt so schnell gekommen sein? Ja. Und insofern, ich glaube, dass ihn das dann auch beschäftigt und natürlich auch hinterfragt wird, was gibt es denn für Alternativen zu diesen ganz klassischen, vielleicht eher traditionellen Einstellungen? Und für mich ist es immer wieder witzig, was heißt witzig, zu sehen, wie auch sich die Branchen unterscheiden. Also ganz konkret jetzt, ich kenne das aus unserem Familienunternehmen, dass wenn Drahtverarbeitung, musst du ja viel mit Maschinen arbeiten und du bestellst neue Maschinen, dann ist das ein Zeithorizont von 2 Jahren, bis die neue Maschine mal fertig und voll einsatzbereit ist. Das sind natürlich auch wahnsinnig hohe Kosten, die damit verbunden sind. Und 2 Jahre, ja, das ist für uns, da gab es uns noch gar nicht als Empion. Also das sind einfach völlig unterschiedliche Horizonte, völlig unterschiedliche Setups, in denen man arbeitet, lebt, die sicher beide etwas für und gegen wieder haben. Mhm. Ich weiß beides jetzt zu schätzen, aber es ist wahnsinnig unterschiedlich.
Ja, also klingt danach, ne? Weil das eine ist praktisch die Geschwindigkeit, mit der sich ein Unternehmen transformiert.
Ja.
Und das andere, so wie du es beschrieben hast, sind damit verbundene Themen wie, ich muss das Wachstum finanzieren, also habe ich eine ganz andere Struktur. Aber das ist ganz interessant, weil diese Kombination quasi in einer Familie ist natürlich super, super spannend. Letzte Frage dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, dein Bruder und du, ihr sitzt auch richtig schon im Beirat, ne? Also ihr, das ist jetzt schon so ein bisschen institutionalisiert. Mhm. Ist das von euch getrieben, von euren Eltern? Magst du da was erzählen?
Tatsächlich von unseren Eltern.
Okay. Respekt.
Mein Bruder und ich haben beide immer, also wir hatten immer beide so ein bisschen mitgearbeitet. Mhm. Und wir sind ja beide, also ich bin eher so ein bisschen auf der, ich würde sagen, volkswirtschaftlicheren Seite. Mein Bruder ist eben Maschinenbauer, mhm, und arbeitet aber auch bei einem großen Autokonzern, also arbeitet bei Tesla. Und somit sind wir beide überhaupt nicht operativ involviert, aber eben beide in einem Beirat tätig. Und das macht uns beiden wahnsinnig Spaß. Wir haben jetzt aber auch gesehen, dass jetzt auch Verantwortung mit entsteht. Also wir haben jetzt ein Konstrukt mit unseren Eltern zusammen, in dem wir alle 6 Monate ganz konkret über die Nachfolgeplanung sprechen. Allerdings auch jetzt erst seit Weihnachten vor 1,5 Jahren. Da haben wir das ins Leben gerufen und seither machen wir das. Wir sind ja im Prinzip als Familie ganz lean aufgestellt. Wir haben unseren Vater, der alleiniger Gesellschafter ist, ja, und dann mein Bruder und mich und
ja,
das war's.
Ja.
Und insofern muss man jetzt schauen, was da jetzt die nächsten Schritte sind. Aber wir sind jetzt zumindest in klaren Strukturen organisiert, um mhm, die nächsten Schritte da auch für die nächsten 5 Jahre zu gehen.
Annika, dann doch noch eine Frage, bevor wir zu Empion kommen. weil es mich interessiert und ich weiß, dass praktisch auch viele Zuhörer da immer wieder nachfragen. Wenn ihr so einen Prozess innerhalb der Familie macht, egal wie lean, ja, würde mich nur noch mal interessieren, ist das etwas, was praktisch sozusagen jetzt in dem Fall dein Vater allein entwickelt hat? Hat er sich dort einen Coach oder Ähnliches genommen? Weil wir das kennen, das ist eine Phase, wo Familien wirklich vulnerabel sind, ja, weil man praktisch 2 Sphären, das Unternehmen und die Familie und die ganzen Logiken der Interaktion ja miteinander vermischt. Und dass das durchaus ohne Moderation auch manchmal sehr konfliktbeladen ist. Magst du ganz kurz teilen, wie ihr das gemacht habt?
Ganz witziger Prozess. Wir sind ohne Moderation gestartet, zu dritt, ja, also mein Vater, mein Bruder und ich. Und das war dann so ein bisschen schwierig, ja, weil wir...
Ach, guck.
Er hatte... wir waren so ein bisschen verschiedene Kommunikationsebenen, würde ich sagen, weil wir ja auch in dem Sinne noch nie so richtig konstruktiv zusammengearbeitet haben. Und was dann total geholfen hat, meine Mutter dazu zu nehmen. Meine Mutter, die sagt dann immer die schlauesten Sachen, ja. Die hat auch so eine besonders kluge Art, zwischen uns zu moderieren, ja. So im Prinzip zu sagen, wenn mein Bruder etwas sagt, das ich aber nicht verstehe, sie mir eigentlich die Übersetzung dessen
die
gibt. Ja?
Rolle.
Ja, genau. Sie kann einfach mit allen am besten kommunizieren. Also das war ein Riesengewinn. Mhm. Und dann haben wir uns aber auch professionalisiert und haben tatsächlich jetzt jemand dazu genommen, der da vielleicht dann doch ein bisschen mehr Erfahrung hat als meine Mutter. Aber meine Mutter ist dabei geblieben. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, weil die hat da auch einfach einen guten Überblick. Ja.
Klingt nach sehr hoher emotionaler Intelligenz deswegen. Ja. Nee, aber da wünsche ich euch alles Gute, weil diese Phase ja also ganz häufig immer wieder auftaucht und genannt wird, dass es ein bisschen kritisch ist. Und deswegen fand ich das nur ganz spannend. Aber jetzt nochmal sozusagen dann stärker nochmal wieder zu dir mit deinem eigenen Unternehmen. Habe ich es richtig verstanden, dass die Idee oder das Modell an der WHU entstanden ist? Ich hatte auch zumindest gehört, dass, ich glaube, Frau Professor Kammerlander, die wir wieder kennen aus dem Verband Unabhängiger Family Office, dort eine Rolle spielte. Erzähl uns mal, wie quasi die Idee entstanden ist.
Ja, gerne. Also genau, Larissa, also meine Mitgründerin, hat ja sogar bei Nadine promoviert.
Ja.
Die hat da genau über diese Interaktion zwischen Startups und Familienunternehmen.
Ach, da seid ihr euch schon, da ist diese romantische, du musst das noch beschreiben, ich hab's im Hintergrund.
Ja, ich werde noch die Romantik zur Verfügung stellen. Nein, also genau, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Also Larissa und ich, wir kannten uns ganz flüchtig aus der Uni-Zeit. Wir haben uns nie überschnitten und auch auch in der Promotionszeit war ich ja eigentlich in San Francisco und sie lebte sogar hier in Berlin. Also wir hatten eigentlich keine örtliche Überschneidung, aber Nadine macht ja auch immer diesen Campus for Family Business.
Mhm, genau.
Und da haben wir uns tatsächlich dann immer wieder gesehen. Okay. So, wir hatten uns ein paar Mal flüchtig kennengelernt. Und dann war es ein ganz witziger Moment. Ich war noch in der Promotion, noch in meinem Job damals. Und Larissa hatte die Disputation ihrer Promotion.
Mhm.
Und dann kommt immer so eine E-Mail durch den Verteiler und da hieß dann, Larissa Leitner hat ihre Disputation. Und dann antwortete ich ihr, weil ich fand sie wahnsinnig sympathisch und schrieb ihr einfach herzlichen Glückwunsch, alles Gute dir und so. Und sie antwortete, ja, aber ich weiß noch nicht so genau, ich möchte eigentlich gründen, was dann die nächsten Schritte sind. Und dann tauschten wir Handynummern aus und fingen an zu schreiben und auf einmal fingen wir an zu telefonieren. Und dann sagte sie zu mir, möchtest du nicht mal, weil sie ist eigentlich Südtirolerin. Also übrigens seit ich Larissa kenne, weiß ich, Südtirol ist ja Olymp, ja. Das muss man da sich merken. Nichts. Wenn man einen Südtiroler kennt, dann ist das Maximum, was man erreichen kann. Und das ist witzig. Aber dann war es so, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt, ich bin immer ein bisschen hin und her gependelt.
Ja.
Und bin dann zu ihr nach Südtirol ein Wochenende gekommen. Und dieses Wochenende war sie eben bei ihren Eltern. Wir wohnten eben zusammen da am Wochenende und wir haben uns über ganz viele Themen unterhalten. Gerade diese Kulturthemen, die sie auch in ihrer Promotion behandelt hatte, ja. Und dann ging es darum, wir haben gesehen, damals einen wahnsinnig engen Austausch mit vielen mittelständischen Unternehmen gehabt und haben gesehen, Kultur ist so ein wesentlicher Faktor, der intern so klar ist, aber auf der anderen Seite, auf der Bewerberseite, überhaupt nicht eingesetzt wird. Ja, also gerade zum Recruiting nicht eingesetzt wird. Und dass das doch so schade ist, für so viele Unternehmen, die in der Regel ein großes Defizit, was die Brand betrifft, haben und mitbringen. Und da haben wir uns so drin verloren in diesen Themen und haben uns dann eine Woche Zeit gegeben, zu entscheiden, ob wir das zusammen machen wollen. Und haben uns verabredet, ich weiß noch genau, für Sonntag um 15 Uhr. Und haben uns beide angerufen gegenseitig und haben beide am Telefon ja gesagt.
Ach Gott. Ja. So entstehen Imperien.
Und dann bin ich innerhalb von 2 Wochen nach Berlin umgezogen.
Okay.
Und wir haben losgelegt.
Okay. Ja.
Also so ist das entstanden. Also in gewisser Weise, ja, wir haben uns über die WHU kennengelernt. Und dann war es aber ein wunderbares Wochenende in Südtirol und wir haben losgelegt, ja.
Sie hat praktisch Unternehmenskultur, das war ihr Thema.
Ja.
Und du hast die mathematischen Auswertungsmöglichkeiten, genau, wie man das erfassen kann, genau, zusammengebracht. Ist das der Fit sozusagen?
Im Prinzip schon, ja. Wir haben dann die Modelle mit den Daten aus den Kulturdaten trainiert. Genau, ganz genau. Mit den Persönlichkeitselementen, mit den Kulturelementen. Und genau so ist es dann entstanden. Das ist genau, was ich eben sagte. Ja, dieses Abstrakte an der Mathematik macht es ja wiederum so vielfältig einsetzbar. Und genau das haben wir dann mit den Kulturwerten getan, ja.
Jetzt hilf mir aber nochmal ganz kurz vom Zeitlichen. Im Prinzip, du hast doch auch 4 Jahre in den USA gearbeitet, ne? War das davor?
Ja.
Und dabei hast du promoviert?
Genau, oder? Das war parallel
zur Promotion.
Ja, ja.
Ah, okay, um es im richtigen Zeitstrahl zu bekommen. Nee, also nicht verwirrend, nur um zu überlegen, weil jetzt, das ist ja ganz interessant, also auf der einen Seite klingt es extrem spontan und auf der anderen Seite scheint ja definitiv im Nachhinein ein sehr klarer roter Faden dort zu sein. Dann erzähl doch noch mal ein bisschen was, du hast bei einem Robotikunternehmen gearbeitet, hast vorhin gesagt, bist eine der ersten Mitarbeiterinnen gewesen.
Genau.
Und das war sehr stark dieses mathematische Wissen.
Genau, ja.
Ja? Magst du dann kurz erzählen?
Also es ging im Wesentlichen darum, Optimierungsverfahren für diesen Medizinmarkt zu bauen.
Mhm.
Also es ging darum, das ist ein Produkt für personalisierte Medizin gewesen. Das bedeutet eine Kapsel mit unterschiedlich dicken Compartments und unterschiedlich dicken Wänden. Das heißt, dass ein Roboter in eine 3D gedruckte Kapsel Medizin einfüllt, die dann in unterschiedlichen Phasen freigesetzt wird.
Ja,
also ersetzt quasi diese Pill-Packages, die man aus dem Krankenhaus kennt.
Ja.
Und da gibt es ja wahnsinnig viel zu berücksichtigen, ja. Also, wenn du jetzt mathematisch modellierst, wo liegt der optimale Personalisierungsgrad für so eine Medizin, dann kannst du ja unterschiedliche Elemente einrechnen. Also, sowas wie ein bisschen makroökonomischer, sowas wie regulative Systeme, ja, Zulassungskosten für Medizin, aber auch die Frage nach den Dimensionen, ja, können wir das eigentlich für jede Krankheit anbieten?
Mhm.
Wie unterschiedlich sind denn die Dosierungen? Was ist der Nebeneffekt von einer Überdosierung versus einer Unterdosierung?
Mhm.
Das ist ja dann mathematisch und auch ethisch eine schwierige Frage.
Mhm.
Wie modellierst du eigentlich Gesundheit, ja, in so einem System? Und so ist dann auch die Mathematik abstrakt, ja, muss man schon auch sagen. Und das war immer witzig, weil mein kleiner Bruder, der Physik gemacht hat, also in der im Master dann, ja, der sagt immer so zu mir, die Mathematiker, die sind immer so abstrakt, ihr habt gar keine richtigen Einheiten und so weiter. Und so ist es auch gewissermaßen. Aber so kannst du eigentlich ein Optimum finden und kannst in der Lage sein, Individualisierung unter gewissen Einflüssen angenommen, das ist immer in der Mathematik so, alle Akteure reagieren rational.
Ja, da sind wir Spieltheorie, Nash.
Genau, da sind in der Spieltheorie, genau, ein klassischer Nash. Kann man Aussagen treffen, die auch immer wieder erstaunlich nah an der Realität sind oder liegen, wenn man sich dann doch in die Daten wagt und mit Daten validiert, mit Daten trainiert. Genau. Und das ist ein guter Prozess, glaube ich, an dem man sich dann orientieren kann.
Okay. Also mir springt ja deine Begeisterung sozusagen förmlich entgegen. Das finde ich richtig klasse. Erzähl mal ganz kurz, wie hast du das Silicon Valley empfunden? Weil nach meinem Verständnis oder so, wie du es jetzt beschreibst, ich sag mal intellektuell wahrscheinlich die geniale Herausforderung, wenn ich mir die Start-up-Szene dort angucke, genug Geld ist da. Warum bist du wieder nach Berlin gekommen?
Also ich habe es sehr genossen, in Amerika zu sein. Ich glaube auch, Silicon Valley ist ja auch sicher sehr anders als jetzt andere Bereiche von den USA.
Ja, ja.
Und das Besondere da ist sicher, dass wir da nicht nur wahnsinnig viel Geld haben. Also so viel Geld haben wir ja hier nicht.
Also für Investitionen primär, meinte ich. Ne?
Genau, und dann vor allen Dingen in so Hochrisikotechnologien zu investieren und diese Investitionsbereitschaft auch zu haben. Und das ist total cool. Auf der anderen Seite habe ich die USA immer als sehr, sehr kapitalistisch wahrgenommen. Mhm. Also ich habe immer in Erinnerung, das ist in San Francisco so, alle, die im Silicon Valley arbeiten, die leben im Mission District. Der ist direkt, wenn du sozusagen kurz bevor du in Silicon Valley rausfährst und dann, wenn man abends unterwegs ist, sind alle immer in den gleichen Bars. Also man sieht die Leute jeden Tag wieder ungefähr, wenn man jeden Tag in die Bar geht.
Mhm. Also schon eine Bubble sozusagen.
Genau, es ist eine Bubble und du merkst, es wird immer, immer nur über das Geld gesprochen. Und das ist so ein Thema, das mir eigentlich sehr, sehr fern liegt. Ja, ich spreche nicht wahnsinnig gerne über Geld. Das war für mich damals schon so ein bisschen überraschend. Mhm. Und ich habe es jetzt zwar ein bisschen mehr gelernt, ich mache es aber immer noch nicht super, super gerne. Mhm. Und das ist für mich damals auch ein gewissermaßen abstoßender Faktor gewesen. Mhm. Und das Gefühl habe ich schon, dass wir hier in Europa auch gewissermaßen Werte haben, die ein bisschen mehr, ein bisschen vielleicht demütiger sind oder ein bisschen, ein bisschen bescheidener. Und das sind Eigenschaften, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag und zu schätzen weiß. Und deswegen, ich weiß die Zeit sehr, sehr zu schätzen, aber bin sehr gerne hier in Europa und lebe hier auch sehr, sehr gerne. Deswegen war es für mich eigentlich gar keine Frage, dort für immer zu bleiben. Und es war ein guter Zeitpunkt, glaube ich, zurückzukommen.
Okay, dann ist aber jetzt für mich das noch logischer, dass praktisch dieses Thema Unternehmenswerte dann trotzdem nicht nur die mathematische Seite bei dir angespielt hat, sondern irgendwo auch
ganz
intrinsisch.
Ja.
Wie empfindest du das aus deiner, auch aus der Praxis jetzt raus? Fällt es europäischen oder speziell vor allen Dingen auch deutschen Unternehmen leicht, sich über Werte zu definieren? Ich selber habe einen ganz anderen Eindruck, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren.
Also ich glaube, dass es total viele Unternehmen gibt, die sehr stolz auf ihr Wertekonstrukt sind, die sehr, sehr stolz darauf sind, was sie geschaffen haben, teilweise ja auch schon über Jahrhunderte geschaffen haben. Mhm. Auch die zum Beispiel in Familienbesitz sind.
Genau, das
passiert ganz, ganz oft, obwohl ich da auch gar nicht so zwangsläufig nur in die eine Richtung sehe. Also wir haben viele zum Beispiel genossenschaftliche Banken auch als Partner und Kunden, die auch sehr, sehr stolz auf ihre Kultur sind, auf die Werte sind, die sie leben und so weiter. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, was allerdings dann der sehr herausfordernde Punkt ist, das dann auch in Worte zu fassen.
Zu definieren.
Ja, und das und nicht nur zu definieren, sondern auch zu nutzen und nutzbar zu machen.
Mhm.
Und daran scheitern dann, glaube ich, sehr, sehr viele, weil das, glaube ich, dieses Thema Werte ein großes Risiko in sich birgt, sehr generisch zu werden. Ja.
Mhm.
Und irgendwie alle wollen Homeoffice anbieten oder
genau,
so.
Das
und
das so ist es dann. Schlagworte im Prinzip. Okay,
ja.
Okay. Na gut, aber dann sind wir ja genau jetzt bei Ampion. Vielleicht, also sagen wir mal, nach diesem romantischer Woche und dem Anruf, wie ging es dann weiter? Also hattet ihr Unterstützer? Seid ihr einfach losmarschiert, habt gesagt, so jetzt gründen wir ein Unternehmen? Also wie, erzähl mal so ein bisschen aus der Praxis, wie es aus Südtirol Woche der Nukleus Ampion geworden?
Ja, also Wir sind tatsächlich einfach mal losmarschiert, das muss man schon so sagen. Das Erste, was für uns allerdings wahnsinnig wichtig war damals, war, Larissa und ich kannten uns ja gar nicht. Also wir hatten uns ein paar Mal gesehen, dann das Wochenende da zusammen verbracht. Und das war es ja im Wesentlichen so. Und was wir als Erstes gemacht haben, ist erstmal einen Förderantrag zu schreiben für so ein Stipendium. Exist heißt das, ja. Und wir dachten, wenn wir das jetzt zusammen hinkriegen, dann haben wir schon mal einen guten Proof of Concept, dass wir überhaupt zusammenarbeiten können. Das war das allererste, was wir die ersten 2-3 Wochen gemacht haben. Okay. Da haben wir diesen Exist-Antrag geschrieben. Und das war auch cool, weil das war direkt erfolgreich. Also wir hatten ja direkt so ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Mhm. Und dann haben wir eigentlich sehr, sehr schnell begonnen, uns wirklich in den Markt zu begeben. Oder parallel dazu schon, ja. Also das Produkt mit vielen, vielen Unternehmen zu besprechen, darüber zu sprechen, was den Unternehmen fehlt, und natürlich dann auch in die Studien auf Bewerberseite reinzuschauen. Mhm. Was wünschen sich denn Bewerber? Dabei haben wir auch gesehen, 99% aller Bewerber wünschen sich individuelle Jobsuche. Mhm. Ja, also genau das, was eigentlich ein Headhunter liefert auf Executive Search Level. Mhm. Und das ist natürlich finanziell überhaupt nicht für den Massenmarkt umsetzbar. Ja, das kann sich keiner leisten. Und so sind wir dann Schritt für Schritt dahin gekommen, dass wir gesehen haben, diese Kultur, die müssen wir quantifizieren. Wir müssen in der Lage sein, das für Bewerber bereitzustellen. Haben diese Methodik dann, die Empion-Methodik, dann Schritt für Schritt um andere Komponenten wie Persönlichkeitsmerkmale erweitert. Weil auch da wieder, ne, es gibt zwar übergeordnete Unternehmenskulturen, aber je nach Teams, nach Hierarchieebenen, ist es natürlich wieder eine unterschiedliche Art von Persönlichkeit, die da irgendwie interagiert und da reinkommt. Ja. Und so haben wir uns dann vorgearbeitet und natürlich hatten wir dann eine große Runde wahnsinnig toller Unterstützer, die wir dann Schritt für Schritt eingesammelt haben. Wir haben dann ein halbes Jahr nach der Gründung unsere erste Finanzierungsrunde, eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde gemacht, über 2,5 Millionen damals. Und dann ein Jahr später ist auch mal eine Finanzierungsrunde über 6 Millionen in der Seed-Runde. Wow. Mhm. Und das sind natürlich ganz wunderbare Menschen, die uns da auf unserem Weg bis heute begleiten und die uns sehr, sehr unterstützen und auf die wir uns auch immer bisher verlassen konnten, wenn irgendwas mal nicht so super lief oder wenn wir was brauchten. Ja.
Verstehe ich richtig, dass praktisch die Investoren für dich oder für euch jetzt nicht nur reine Geldgeber sind, sondern ihr dadurch auch Feedback, Anregungen, Netzwerk bekommt?
Ja, total. Also das war ganz zu Beginn natürlich ein wesentlicher Faktor. Wir haben uns damals überlegt, in der ersten Finanzierungsrunde sind 2 institutionelle Venture Capital Fonds mit an Bord gekommen, aber auch eine Runde von ungefähr 20 Business Angels.
20, okay.
Und ja, das war für uns, das ist aber wichtig, die zu poolen, ja, sonst hatten
genau,
wir
sonst hast du einen Sack Föhe.
Also das ist ganz, ganz wichtig, kann ich jedem Gründer nur raten, ja, das ordentlich mit ordentlichen Anwälten zu machen. Aber mal abgesehen davon haben wir geschaut, also wer hat denn Expertise im HR-Bereich, also im klassischen Recruiting-Bereich. Aber es gibt ja auch andere Elemente, die für unser Geschäftsmodell entscheidend sind. Ja, das könnte sowas sein wie Lead-Generierungen auf der Bewerberseite. Das könnten Geschäftsmodellfragen sein. Das können aber auch Menschen sein, von denen man weiß, die haben in ihren Startups schon so viele Schritte bis zum IPO erlebt. Die können uns in jeder Phase helfen. Mhm. Also wir haben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen überlegt, wer passt denn jetzt zu uns? Natürlich auch im gerade im HR-Tech-Space, sowas wie Personio, ja, wahnsinnig wichtig. Die im Prinzip Vertriebsprozesse sind bei uns 1:1 so aufgesetzt wie bei Personio, weil das einfach Best Practice ist.
Genau.
Und das hat uns natürlich total geholfen, dass da zum Beispiel der VP Sales dabei ist. Und das sind solche Sachen, auf die wir recht früh geachtet haben, um dann natürlich nicht nur zu lernen, sondern auch natürlich Zugänge zu Netzwerken zu bekommen. Und das würde ich jederzeit wieder so machen. Jetzt auch ein konkretes Beispiel, unser Hauptinvestor auch, Cavalry Ventures, Venture Capital Fonds hier in Berlin. Die haben ein riesen Netzwerk aus, ich weiß gar nicht wie viel, 100 Limited Partners dahinter. Und auch das ist jetzt schon eine Sache, die sind jetzt erst seit Oktober an Bord, aber die uns jetzt schon wahnsinnig unterstützen nach der kurzen Zeit. Das ist wirklich cool, das ist mir sehr zu schätzen.
Mhm. Also das deckt sich ja mit vielen Aussagen auch anderer Gründer, ne? Dass praktisch die Qualität des Netzwerks und nicht nur von den Investoren, dass die am Ende sehr entscheidend ist, weil es kommen Sachen auf euch zu, ihr müsst fragen, wer vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat. Ne?
Obwohl ich auch da glaube, dass dieser Mehrwert, der über das Geld hinausgeht, mit der Zeit sicher abnimmt. Mhm. Also das merken wir auch schon schnell. Also am Anfang hat man ja irgendwie von nichts eine Ahnung. Und dann merkt man aber auch, wenn man sich schnell entwickelt, dass man auch schnell Experte für sein Gebiet wird. Korrekt, und mit vielen Sachen sich dann auch irgendwann am besten selbst auskennt. Man kann natürlich immer dazu lernen und so weiter. Aber ich glaube, dass man letzten Endes, also das klingt zwar immer so schön, so idealistisch, dass man auch Werte über das Geld von Investoren bekommt. Und das ist toll und ich bin dankbar, dass es bei uns so schön geklappt hat. Mhm. Aber ich glaube, umso institutioneller, umso weiter man kommt, desto mehr sind es banal gesagt einfach Geldgeber. Das sehen wir natürlich auch in anderen Firmen, die dann in Series B, C irgendwie weitergehen. Richtig. Und dann ist das, glaube ich, auch einfach so zu nehmen. Vielleicht dann irgendwie noch solche Themen zu überlegen. Für uns wäre jetzt ja der nächste sinnvolle Schritt auch mit dem US-VC die nächste Runde zu machen. Und das kann natürlich sinnig sein, um auch die richtigen Schritte für den US-Markt zu kennen. Und so kann man natürlich auch wieder argumentieren, aber ja, es ist sicher ein anderes Setting dann.
Ja gut, aber der Punkt, sagen wir mal, auch strategisch sich die VCs auszusuchen, und zu schauen, was können sie praktisch noch über reine Finanzierung hinaus liefern, der ist mit Sicherheit wertvoll. Du hattest eben ja schon angesprochen, also ihr seid in jeglicher Hinsicht ja exponentiell gewachsen. Ich glaube, hier in den Räumen sitzt ihr seit 3 Monaten. Ja. Davor habt ihr irgendwie die Bundeskanzlerin AD Merkel als Nachbarin gehabt und de facto zu zweit hier angefangen. Ja. Was mich in Bezug auf dieses Wachstum mal interessieren würde, sind zwei Sachen. Das eine ist, Wie habt ihr untereinander die Aufgaben aufgeteilt und wie managt ihr euer Verhältnis? Mhm. Ich kenne das aus anderen Fällen und auch aus eigener Erfahrung. Das muss man pflegen. Und vielleicht schon zweite Frage, aber da kommen wir dann später dazu, ist natürlich, Unternehmenskultur ist ja Teil eurer DNA, weil ihr ja darauf euer Geschäftsmodell aufgebaut habt. Das bedeutet ja aber, dass auch ihr daran arbeiten müsst. Also vielleicht eins nach dem anderen, aber wie gehst du mit oder wie habt ihr das aufgeteilt mit deiner Partnerin?
Genau, also das ist auch so ein bisschen das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch nicht so schön, weil der Grund, wieso zum Beispiel ich ja gegründet habe, ist, weil ich so gerne mit ihr die Zeit verbracht habe, weil wir uns so gut verstanden haben. Das klingt so ein bisschen naiv, aber das ist ja die Wahrheit. Ja. Und als wir gestartet sind, da haben wir natürlich alles zusammen gemacht. Da haben wir irgendwie ganz viele Themen ständig zusammen besprochen, saßen in einem Raum, weil es gab ja nur uns beide. Der erste, der dann kam, war David, unser Kollege, unser allererster, der sitzt hier auch direkt vor der Tür, muss den gleich Hallo sagen. Und das war natürlich total schön, weil wir so viel Austausch hatten. Und das ist jetzt natürlich viel, viel weniger geworden. Mhm. Wir sitzen nicht mehr zusammen und wir haben natürlich beide unsere Teams, vielleicht zur Aufteilung. Wir haben uns recht schnell, recht lean aufgeteilt, komplette Aufgabentrennung. Sprich, bei Larissa liegen sehr viele interne Themen, wie das Produkt, wie HR-Prozesse, Marketing. Bei mir liegen sehr viele externe Aufgaben, wie Vertrieb, Investor Relations, Fundraising oder alle Öffentlichkeitsarbeit-Themen. Und das führt zum einen dazu, dass ich recht viel weg bin, führt auch dazu, dass sie oftmals dann mit dem Team hier in dem Sinne alleine ist. Und das ist für uns natürlich eine Herausforderung, weil wenn man so gestartet ist, dass es normal war, vieles zusammen zu machen, vieles zusammen zu besprechen, dann verliert man sich so ein bisschen über die Zeit. Das hatten wir auch gerade das letzte Quartal des letzten Jahres. Da hatten wir uns so ein bisschen verloren ist jetzt zu massiv gesagt, aber wir waren auf dem Weg, uns zu verlieren. Ja. Und das führte dann auch dazu, dass man sich manchmal ein bisschen schlechter versteht und so weiter. Und wir haben dann für uns herausgefunden, dass es tatsächlich daran lag, dass wir uns zu wenig sahen. Also, dass wir viel zu wenig Zeit zusammen verbracht haben, viel zu wenig miteinander gesprochen haben. Immer wieder auch unsere Pflichttermine, klingt jetzt so negativ, aber unsere wöchentlichen Pflichttermine für irgendwas anderes haben ausfallen lassen. Denn wir haben das mal so ungefähr vor einem Jahr etabliert, dass jeden Montag ab 16 Uhr Larissa und ich Zeit blockiert haben. Und da ist eigentlich auch komme, was wolle, außer es ist jetzt eine große Reise oder irgendwas. Ja. Das ist unsere Zeit. Und da gehen wir auch hier aus dem Office weg. Es ist nur wir beide, gehen in ein Café und besprechen all die Themen, die sich die Woche aufgestaut haben, die jetzt nicht super dringlich waren. Und auch wenn mal nicht so viel zu besprechen ist aus irgendeinem Grund, wir nehmen uns die Zeit. Oder wir haben auch eigentlich uns immer so gesagt, so, Montagabend wollen wir uns nichts vornehmen, weil wenn wir einfach Lust haben, zusammen noch einen Wein zu trinken, dann soll dafür auch die Zeit da sein.
Ja, ja. Und das nicht so feste Agenda, sondern wirklich Quality Time.
Genau, Quality Time, aber auch um diese strategischen Themen zu besprechen. Und damit sind wir jetzt wieder viel strikter geworden. Also dieser Termin darf nicht ausfallen, das ist unsere Zeit und das ist wichtig. Und da haben wir uns wieder total drauf besonnen, wie wichtig es ist, dass wir diesen engen Austausch hatten. Aber da haben wir auch schon jetzt Höhen und Tiefen erlebt und da haben wir uns aber glücklicherweise dann über die Jahreswende wieder ganz schön eingefangen und das war gut. Ja.
Also ich finde das super, dass du es teilst, weil das ist etwas, was dir alle Gründerinnen und Gründer immer wieder erzählen, dass auch das Beziehungsarbeit ist untereinander. Und wie in jeder Beziehung ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Das geht nicht. Aber dadurch, dass ihr auch die Verantwortung für euch habt, für die Mitarbeiter und Ähnlichem, brauchst halt eines gewissen Rahmens. Und das klingt für mich danach, als wenn ihr da irgendwie etwas gefunden habt, um Rule Number One, Montag ist gesperrt praktisch. Deswegen. Da sind wir aber dann tatsächlich, auch das ist ja Teil einer Kultur, ne? Also zu sagen, wir brauchen Zeit, die dazu dient, dass wir uns auch gut verstehen. Habt ihr auch bei euch eine Unternehmenskultur etabliert, die mit dem Wachstum mitkommt? Weil manchmal ist es Widerspruch, aber erzähl du.
Total schwierig. Also wir arbeiten ja auch in unserem Produkt mit unseren Kunden so, dass wir erstmal eine Kulturanalyse im Unternehmen machen und die auch gerne regelmäßig wiederholen können. Bei uns ist es so, wir wiederholen diese internen Kulturanalysen bei uns. Ich glaube, wir haben es gerade erst letzte Woche wieder gemacht, alle 3 Monate, weil sich so
oft?
Ja, weil sich so viel verändert. Okay. Ja, also 3 Monate später bei uns sind ja irgendwie die doppelte Anzahl. Ich weiß nicht so. Also so passiert ja wahnsinnig viel. Und hinzu kommt ja nicht nur, dass das Team größer wird, sondern dass sich die Unternehmensphase massiv verändert. Also wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre von Ampion betrachte, war das erste Jahr so ein bisschen Larissa und ich zu zweit und haben so getestet und dann kam David, der hat uns dann ein bisschen professionalisiert und dann ging es irgendwie so Schritt für Schritt voran. Dann letztes Jahr war ein super Jahr, wir sind einfach total gewachsen, aber alles war komplettes Chaos, aber es lief einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig gut, was auch schön ist. Und da sind dann so Sachen passiert, aber natürlich, dass man nicht so genau wusste, wie stellt man jetzt Rechnungen, ja, wie funktioniert das überhaupt? Oder, oh Gott, müssen wir irgendwie irgendwas ans Finanzamt überweisen, weil jetzt auf einmal machen wir ja Umsätze. Das sind ja so Sachen, die einen dann plötzlich überraschen. Ja?
Korrekt, genau.
Und dann denkst du so, was mache ich denn jetzt damit? Und das sind dann natürlich ohne Ende operative Fragen, die man sich dann stellt. Und wenn du dann merkst, es läuft an, das Geschäftsmodell funktioniert, dann musst du dich natürlich professionalisieren. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Wir brauchen Strukturen.
Ja.
Also für operative Prozesse, für Vertriebsprozesse, für egal was. Wir müssen jetzt uns als Unternehmen professionalisieren. Wir müssen jemanden haben, der professionell auch Finanzprozesse aufsetzen kann, der Reportings automatisieren kann. Und all diese Themen entstehen ja plötzlich. Das bedeutet aber auch, weil du ja nach der Kultur gefragt hast, dass wir natürlich auf einmal eine andere Art Mensch auch einstellen müssen, weil wir ja ganz andere Aufgaben plötzlich haben. Also letztes Jahr waren das in der ersten Regel Menschen, die in einem totalen Chaos total zufrieden waren und ja super fanden. Und dann auf einmal ein Jahr später brauchen wir aber genauso jemanden fürs Vertriebsteam, der den ganzen Tag anruft. Ja,
korrekt.
Und das auch genau strukturiert diese Prozesse abarbeitet und auch genau diese Rahmen braucht. Und das verändert ja wahnsinnig viel, dass du Strukturen aufsetzt, Prozesse einführst. Und das ist natürlich auch für uns wiederum total überfordernd, aber zeigt auch, dass es eine andere Sorte Mensch braucht, die jetzt mit uns je nachdem irgendwo arbeitet. Natürlich gibt es genauso auch Menschen wie, ich habe David jetzt zum dritten Mal angesprochen.
Den müssen die Ohren klingeln. Wir gehen nachher raus.
Der zum Anfang da war und immer noch da ist. Ja. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, dass du das mit uns aushältst. Aber andersrum gibt es natürlich auch Menschen, die dann eben wieder gehen, weil sie merken, das ist dann nicht mehr das Richtige.
Ja.
Genau, und aber wiederum andere, die dann kommen, weil sie genau das suchen.
Gibt's, sagen wir mal, Werte, die für dich so wirklich Metaebene übergeordnet sind, wo du sagst, daran wird nicht gerückelt, egal wie diszipliniert oder koordiniert wir oder in welchem Evolutionsschritt wir jetzt gerade sind?
Ja, die haben wir definiert. Die hängen ja auch direkt vorne. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es gleich abfotografiert, aber ich habe noch nicht durchgelesen.
Also wir haben das geteilt in 3 Arten von Werten und das ist übrigens auch eine witzige Geschichte. Wir hatten, Larissa und ich waren vor einem Jahr in San Francisco bei TechCrunch Disrupt Battlefield. Also wir haben da gepitcht als Startup das ist eine recht populäre Konferenz. Und wir hatten vorher aus dem Team, die zum damaligen Zeitpunkt da waren, hatten wir Ideen gesammelt, wie denn das Wertegerüst von Ampion aussehen soll. Und dann haben Larissa und ich auf dem Rückflug die ganze Nacht uns unterhalten und haben diese Werte entwickelt. Und das sind Permission to Play Values, also solche, die man auf jeden Fall erfüllen muss, wenn man hier durch die Tür kommen will, sowas wie Be Kind.
Ja.
Das sind aber auch Core Values, die uns als Ampion ausmachen. Da haben wir auch ein neues Wort erfunden, das heißt Act Proptimistically. Das heißt, heißt, okay, es ist eine Mischung aus pragmatisch und optimistisch, weil ich war immer für Optimismus, Larissa war immer für Pragmatismus und dann haben wir gesagt, wir können uns nicht einigen, wir machen ein neues Wort. Und wir haben aspirational values, also solche, in die man sich entwickeln muss. Ja, also sowas wie be customer obsessed, ja, weil wenn wir nicht den Kunden glücklich machen, langfristig bringt das alles nichts, ja, dann können wir es auch vergessen. Mhm. Und so haben wir uns dann organisiert, die sind auch sehr präsent, wie gesagt, die hängen hier mittendrin und genau, je nachdem, vielleicht müssen die auch mal wieder überarbeitet werden, das kann schon sein, aber das ist ein Prozess.
Naja, aber ihr lebt das, was ihr ja euren Kunden im Prinzip, oder was ihr sie als erstes fragt, ne? Ihr arbeitet praktisch diese Werte raus. Ihr habt ja nach allem, was ich weiß, wirklich schon sehr namhafte Kunden gewinnen können. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gibt es sozusagen Kundenfeedback, wo du sagst, darüber habe ich mich besonders gefreut, weil das halt irgendwie das zum Schwingen brachte, weshalb ich das alles mir antue?
Ja, also ich glaube, so unser Kernerlebnis, das weiß ich noch ganz genau, war, als wir die erste Einstellung vermittelt hatten.
Ja.
Also als wirklich über uns, wir nennen das auch nicht Einstellung, wir nennen das bei uns immer Happy Placements. Also bei uns sind es die Happy Placements, die wir vermitteln. Und als wir die Nachricht erhielten, das war damals, ich glaube, ein Berliner Mittelständler, dass der Vertrag unterschrieben ist.
Ja.
Wir liefen alle jubelnd durch unser Büro damals, dieses eine Räumchen, was wir da hatten. Wir waren wirklich so glücklich darüber. Das war so ein Moment, in dem wir realisierten, wir haben jetzt wirklich ein Leben maßgeblich beeinflusst. Und jedes Mal, du hast vielleicht draußen diesen Gong gesehen, der direkt hier vor der Tür hängt. Ja, jedes Mal, wenn wieder ein Happy Placement passiert ist, wird er auch. Wieder ein Leben verändert.
Bei Kultur, auch das ist ein Ritual.
Genau, das ist auch ein Element unserer Kultur. Mhm. Und das ist ja total cool zu sehen, ja, dass eigentlich unsere Arbeit einen wirklichen Impact auf das Leben von Menschen hat, auf das Leben von Unternehmen auf Organisationen. Und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig wohltuend, ja.
Ich kann mir vorstellen, aber ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, dass du zunehmend sozusagen im Verkauf oder im Vertrieb eures Produkts auch gefragt wirst als Unternehmerin. Also du verkaufst ja nichts mehr, was für dich Theorie ist, sondern du hast ja die gleiche Herausforderung ebenfalls als Inhaberin.
Ja.
Gibt es aus deiner Sicht sozusagen gut funktionierende Dinge, die dafür sorgen, dass man möglichst lange zufriedene Mitarbeiter hat? Also es ist jetzt wahrscheinlich sehr hoch, aber...
Also ich glaube, das Erwartungshaltungsmanagement ist ein sehr wichtiges Thema.
Ja.
Das haben wir uns auch in unseren Recruiting-Prozessen sehr, sehr klar etabliert. Also den Menschen nichts zu versprechen, was es nicht ist.
Mhm.
Also das haben wir für uns gelernt. Ich glaube, am Anfang haben wir das manchmal ein bisschen falsch gemacht, haben es alles ein bisschen besser, cooler dargestellt. Und die Wahrheit ist ja, wenn man hier bei uns zum Beispiel arbeiten will, man darf nicht die Erwartung haben, dass alles perfekt ist, dass wir ein tolles Leave-Programm direkt anbieten, weil das können wir gar nicht leisten, ja. Wir können hier niemanden beschäftigen, der erstmal ein halbes Jahr wegfährt. Das geht nicht, ja. So traurig das jetzt klingt, aber so ist die Realität. So, und wenn wir eine größere Organisation sind, dann wird das besser möglich sein, ja, sicher. Und so ist es. Und ich glaube, Erwartungshaltungsmanagement ist auch eine Sache, die wir bei unseren Kunden sehen. Die Unternehmen, die sich realistisch im Voraus beschreiben und zeigen, das sind die, die am Ende auch die beste Retention der Menschen haben. Und das hängt super eng zusammen, eine super starke Korrelation. Die richtigen Themen, die richtige Erwartungshaltung zu formulieren. Und darum bemühen wir uns auch als Unternehmer sehr.
Mhm. Also wirklich, naja, es ist nichts anderes als Ehrlichkeit, ne? Ehrlichkeit und eine hohe Transparenz.
Ja, genau.
Da sind wir wieder da. Ja. Ah, okay.
Auch gerade was die Positionen betrifft, ja, also zum Beispiel, ich bin jemand, das sage ich aber auch echt jedem, ich kommuniziere am liebsten über WhatsApp, ja, ich hasse das über Slack und so. Und das heißt, alle, die mit mir direkt arbeiten, also alle meine Directs, denen sage ich auch immer echt im Vorstellungsprozess, ihr Lieben, es ist eine Sache, ich kann da keine Kompromisse eingehen, aber ich schreibe ganz viel WhatsApp.
Ja.
Ist das für euch okay, ja? Nicht, dass ihr euch auch im Privatleben irgendwie bedrängt fühlt, oder so. Und das ist eine Sache, die möchte ich einfach sagen, weil die dürfen ja nicht irgendwie böse überrascht sein, wenn sie dann hier arbeiten und meine WhatsApp-Nachrichten bekommen und das total furchtbar finden, ja. Und solche, so ganz banale Sachen, ja.
Naja, es klingt vielleicht banal, aber ehrlich gesagt, damit, das ist ja ein perfektes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Du demonstrierst, dass du vorher zeigst, was erwartet dich und wie fühlt sich's an anhand solcher Beispiele.
Ja.
Oh, vielen Dank. Also das nehme auch ich dann
mit. Also das Erste, was mir einfiel jetzt auf deine Frage.
Ja, okay,
Ich denke nochmal drüber nach.
Annika, wenn ich auf dich bewusst wieder nochmal in deiner Rolle als Gründerin, ja, jetzt 2 Jahre gibt's euch, ne? Mhm. Zurückschau. Oder nicht Zurückschauer, sondern wie definierst du heute deine Rolle? Was ist deine wichtigste Aufgabe hier?
Ich denke, unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist natürlich, und das ist schon ganz tief in meinem Herzen verankert, Nutzbarmachung von Technologien. Ja, also wir sind ja wirklich so der Inbegriff von Forschungstransfer aus der Universität. Und das, ich weiß auch, dass gerade jetzt, wenn wir über Mathematik sprechen, vieles davon ist nicht nutzbar machend möglich in der Realität. Ja, viele Modelle sind einfach nur schicke Modelle. Aber wenn man dann in die Anwendung geht und sieht, es hat einen Einfluss auf Prozesse, jetzt in unserem Fall im Recruiting, macht Retention im Unternehmen besser, macht Recruiting-Prozesse effizienter, dann ist das so schön zu sehen, dass wir Technologien sinnstiftend einsetzen können. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Unternehmen haben, gerade hier in Europa, die das tun und die das voranbringen. Also ich glaube, das sehe ich schon oder sehen wir als unsere allererste größte Aufgabe. Aber ich glaube, die Frage, ich finde die jetzt cool, weil die hat nochmal so ein bisschen, finde ich, eine andere Dimension, weil es gibt ja, finde ich, auch nochmal so einen gesellschaftlichen Auftrag, den man hat, aus meiner Sicht, ja. Und der ist für mich mehr denn je Optimismus, ja. Also ich höre an allen Enden und Ecken immer, wie schwierig die Zeiten gerade sind. Und ich frage mich immer, wie kann man denn jedes Gespräch damit beginnen, wie schwierig denn gerade alles ist. Also wenn ich mir das überlege, dass ich hier jedes Meeting starte mit, oh, die Zeiten sind so schwierig, ja. Also ich kann das nicht mehr hören. Und es ist auch übrigens ganz nebenbei nicht alles schwierig. Mhm. Es gibt wahnsinnig tolle Köpfe in Deutschland, es gibt tolle Universitäten, es gibt tolle Technologien, es gibt Leute, die Lust auf was haben, und wir müssen auch endlich mal dieses negative Narrativ ändern und ein bisschen mehr Optimismus in die Welt bringen. Und das ist wirklich, das sehe ich so als meine gesellschaftliche Aufgabe, dass wenn wieder jemand damit anfängt, die Zeiten sind so schwer.
Stop it.
Die Zeiten, erstens, ich weiß, es gibt Elemente und so weiter und so fort, aber es gibt auch wahnsinnig viel Positives, und das muss man nur sehen und muss es ein bisschen voranbringen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Aufgabe, die ich bei mir, bei uns sehe. Und vielleicht noch eine dritte Sache, die mir jetzt einfällt, ist natürlich die Verantwortung des Teams. Ja? Also jetzt, wir sind gewachsen, es ist nicht nur noch Larissa und ich und einfach mal versuchen und los geht's. Und wenn es scheitert, dann sind es halt wir beide. Mhm. Wir haben jetzt hier Familienväter, Familienmütter. Es geht darum, auch Familien zu ernähren und Verantwortung fürs Team zu haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch sehr zu meinen Aufgaben zählen sollte. Ja.
Okay, vielen Dank, weil das waren ja wirklich mehrere Dimensionen, und die alle wichtig sind. Habt ihr eine bestimmte Vision, wohin ihr Empion jetzt entwickeln wollt? Also entweder in Richtung, was weiß ich, Börsengang oder sonst was, das wäre die eine Dimension. Das andere ist, wo siehst du das Unternehmen in 5 oder vielleicht in 10 Jahren?
Ja, ich glaube, wir finden so ein IPO sehr reizvoll.
Okay.
Ja.
Also den Optimismus und den Ehrgeiz, den habt ihr auch.
Ja, ganz eindeutig.
Okay. Schaffst du dir neben diesem Montags-Ritual selber Zeiten, Freiräume, wo du quasi dann inhaltlich genau an solchen Zielen arbeitest? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Du hast auf der einen Seite quasi den Alltag ja eines Startups beschrieben. Ja, du musst reagieren und du musst von relativ banalen Sachen, jetzt müssen Rechnungen geschrieben werden, bis hin zu einer Vision alles erarbeiten. Wie arbeitest du? Wie organisierst du dich selber dabei?
Ja, also da würde ich auch gerne meinen Ratschlag haben. Das ist meine allergrößte Herausforderung gerade. Ja, okay. Also zwischen diesem extrem operativen und diesem sehr strategischen, vielleicht auch diesem repräsentativen hin und her zu wechseln, macht natürlich auf der einen Seite total Spaß. Aber es führt auch zu schnell zu Defokussierung, weil man natürlich aus allen Bereichen immer mehr hat. Mhm. Und da ist es natürlich notwendig, sich gewissermaßen jetzt auch zu professionalisieren, wenn das bedeutet, wir brauchen ein Finance-Department, wenn das bedeutet, gewisse Vorbereitungen müssen abgegeben werden. Man muss sich darauf verlassen, dass es jemand anderes gut genug macht. Das ist ja auch so ein Prozess, von dem man sich lösen muss, alles selbst zu machen. Und dann kann das schon funktionieren. Ich glaube, dass, was Larissa und ich noch ein bisschen besser machen müssen, uns wirklich den Raum für diese strategischen Themen zu schaffen und uns nicht in dieser operativen Arbeit zu verlieren. Und ich würde dir jetzt so gerne eine tolle Antwort darauf geben, aber die Wahrheit ist, ich suche selbst. Ich bin eine Suchende.
Ja gut, aber wahrscheinlich ist das die ehrlichste Antwort, die jede Unternehmerin, jeder Unternehmer am Ende immer sagt. Das ist ein ständiges Versuchen.
Also falls jetzt jemand zuhört und eine gute Antwort hat, dann freue ich mich über eine Nachricht.
Call Ampion. Ja, genau. Annika, vielleicht zum Schluss noch ein Aspekt, den ich ehrlich gesagt richtig klasse finde. Als ich bei euch rein bin, hatte ich so das Gefühl, also hier ist es komplett selbstverständlich, dass es zwei weibliche Gründer gibt, Gründerinnen gibt. Das finde ich richtig klasse. Und zwar, das wird auch, ihr betont es auch nicht, oder es ist einfach selbstverständlich. Etwas, was ich meiner Tochter heute Abend erzählen werde. Ja, also auch das hat ja eine Vorbildfunktion. Nimmst du es selber als selbstverständlich mittlerweile wahr? Oder gibt es wirklich noch Punkte, die du dir wünschst, wo du sagst, Mensch, es gibt irgendwo noch strukturelle Themen, da wäre es klasse, wenn einfach mehr weibliche Gründerinnen irgendeine Chance ergreifen für sich?
Also Larissa und ich haben beide gar keine Nachteile erlebt, jetzt als Frau im Gründeralltag. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass wir jetzt beide noch keine Kinder haben. Also ich glaube, dass die Haupteinschränkung sicherlich auch infrastrukturell oftmals erst dann kommt, wenn man wahrscheinlich Familie gründet und all diese Themen auftauchen. Deswegen, das möchte ich gar nicht in irgendeiner Form beurteilen, denn ich glaube, das bringt schon viele Herausforderungen mit sich mit. Allerdings, ich will nicht sagen, es war ein Vorteil, eine Frau zu sein, aber ich glaube, es gab sogar gerade Investorinnen, bei denen ich glaube, die haben bei uns investiert, weil wir Frauen waren oder weil wir Frauen sind. Mhm. Deswegen will ich in manchen Bereichen sogar sagen, vielleicht war es sogar eher ein Vorteil, ich weiß es nicht. Aber wir haben uns tatsächlich während unserer Gründungszeit nie in irgendeiner Form diskriminiert gefühlt. Und mir tut das wahnsinnig leid, wenn ich manchmal andere Geschichten höre von Frauen, denen das passiert ist. Mhm. Wir haben das gar nicht erlebt. Wir haben alle, sowohl Männer als auch Frauen, die mit uns in irgendeiner Form Zusammenarbeit bei uns investiert sind, einfach nur, ich möchte nicht sagen gleichgültig, aber unabhängig vom Geschlecht wahrgenommen. Und wir haben uns auch so wahrgenommen gefühlt. Und darum sind wir wahnsinnig dankbar, weil wir auch wissen, dass das sicher nicht selbstverständlich ist und dass da noch einiges geschafft werden muss.
Muss irgendwas passieren, damit sich mehr Frauen noch trauen zu gründen? Weil das ist das Einzige, was ich wahrnehme. Also rein prozentual ist in meiner Wahrnehmung der Anteil ehrlich gesagt noch viel zu gering.
Ja, die Zahlen sind erschreckend. Also wir hatten jetzt letztes Jahr, ich glaube, 10% des gesamten VC-Geldes, das im letzten Jahr an Frauen ging, in Deutschland ging an uns. Ja. Also das ist ja absurd, weil...
Ach so, okay, vom absoluten Volumen sogar.
Also das muss man sich mal vorstellen, weil jetzt, also... Das ist ja, also so viel Geld ist es jetzt ja auch nicht. Ja? Also jeder große Mittelständler würde darüber lachen. Und das kann ja nicht sein, dass da nur so wenig Geld investiert wird. Mhm. Und was muss passieren? Ich glaube, diese Kinderbetreuungsthematik ist nach wie vor ein Thema, das immer noch sicher mehr Frauen betrifft als Männer. Mhm. Ich glaube, in Kinderbetreuung zu investieren in Deutschland ist wahrscheinlich ein Riesenhebel. Darüber hinaus fällt es mir schwer, da konkrete Aussagen zu treffen, weil ich einfach keine Hürde für mich wahrgenommen habe.
Ja gut, aber das ist ja schon mal eine extrem positive Aussage.
Ich glaube, eine Sache, die mir jetzt allerdings gerade noch einfällt, für mich war ja der größte Motivator, Larissa zu haben.
Ja.
Sprich, alleine hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Das bedeutet, vielleicht könnte eine Ermutigung sein, dass man in gewisser Weise dem Ökosystem ermöglicht, auf eine bessere Art und Weise einen Mitgründer zu finden.
Ja,
das war ja für mich der Grund. Ja, andere starten ja ganz anders. Sie sagen, sie wollen unbedingt gründen, aber sie haben das Problem, sie finden keinen Mitgründer oder es hat nicht geklappt. Man hat sich wieder getrennt und dann wieder neu und hin und her. Und vielleicht kann man in solch einer Art und Weise auch ermutigend wirken. Aber ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine gute Frage.
Es fällt nur auf, also du hast die empirischen Daten sind tatsächlich eindeutig. Mhm. Ne? Also das Beispiel, was du gebracht hast, das ist ja noch dramatischer eigentlich. Ich kenne halt praktisch die Zahlen, wie viel Prozent überhaupt Frauen gründen praktisch. Und deswegen finde ich euch in jeglicher Hinsicht also ein spannendes, interessantes und extrem motivierendes Beispiel. Gibt es Bücher, Literatur, irgendetwas, was du teilen könntest, wo du sagst, das hat dir auch noch geholfen? Weil ich nehme dich als sehr reflektierten Menschen wahr und ich glaube, also du bist eine Suchende, hast du ja gesagt. Gibt es da noch irgendwas, was für andere spannend wäre, was dir geholfen hat?
Also ich bin auch da suchend, dass ich mich wieder ins Lesen einfinden muss. Ich habe dieses Problem in mir, dass ich früher sehr, sehr gern gelesen habe und seit der Promotion nicht mehr gerne lese.
Okay.
Ja, ich glaube, weil man da so viel lesen musste, so sozusagen, weißt du. Und seitdem bin ich wieder auf der Suche, wieder mehr zu lesen und ich versuche es auch immer und ich bemühe mich so sehr. Was ich gelesen habe, das hat ein Investor empfohlen, Top Grading. Mhm. Das ist wirklich ein super Buch, das ist schon total alt. Mhm. Aber das zeigt die Wichtigkeit davon, die richtigen Menschen einzustellen. Ja? Also A-Player heiren, ne? Also und so weiter, dass man auch die richtigen Leute dann einstellt. Und das war ein total augenöffnendes Buch. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und genau, und dann auf privater Ebene unbedingt Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Großartig.
Ja. Oh, das ist super, das ist super. Das wäre fast das perfekte Ende. Aber ich habe drei Fragen habe ich noch, die wir quasi immer zum Ende eines Gesprächs stellen. Mir hat in der Vorbereitung, ich hatte versucht, über dich schon viel zu lesen und Podcasts zu hören. Und du hast in irgendeinem Kontext etwas gesagt, was ich richtig klasse fand. So, da warst du sinngemäß, du hast gelernt, eben auch nicht auf jeden Ratschlag zu hören. Ja, kann das gut verstehen, das ist auch wichtig. Es muss für dich passen. Aber wenn wir die Frage umdrehen, gab es Ratschläge, wo du, oder einen Ratschlag, wo du sagst, Mensch, pass auf, das war für mich, also vielleicht nicht der totale Gamechanger, aber der war wichtig.
Ja, also ich hätte darauf jetzt wirklich geantwortet, dass ich nicht auf alles höre, weil, also vielleicht darf ich das erklären, weil das ist wirklich wichtig gewesen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir irgendwie noch recht unerfahren waren oder so, aber Larissa und ich hatten das Problem, dass wir in dieser Anfangsphase wirklich auf jeden gehört haben. Mhm. Wir haben immer jeden Ratschlag angenommen. Eigentlich egal, was kam, wir haben gesagt, oh, der hat jetzt... Und wir dachten dann auch, der hat ein großes Unternehmen, der muss das wissen, ja. Also. Ja, ja. Aber das ist ja Unsinn. Die Leute wissen es ja auch nicht besser. Und insbesondere umso weiter man sich entwickelt, desto mehr wird man ja, wie wir eben schon sagten, Experte im eigenen Gebiet. Und deswegen, das möchte ich von Herzen wirklich allen sagen, dass es nicht immer die anderen besser wissen. So sind wir gestartet, so mit diesem Mindset, die anderen wissen es besser, weil die haben mehr Arbeitserfahrung, die kennen die Branche besser. Und manchmal stimmt das ja auch. Ja? Also ich sage jetzt nicht, nehmt kein Feedback an, auf jeden Fall. Aber wir haben das so viel zu viel gemacht. Ja? Wir haben dann am Anfang in der ersten Finanzierungsrunde das Pitch-Deck 100-mal umgebaut, weil uns immer jemand dann wieder, und irgendwann merkten wir, oh, jetzt hat der wieder gesagt, das, was wir gerade umgebaut haben. Und wir drehten uns da so im Kreis, dass wir auf einmal merkten, hey, wieso sollten wir es denn nicht vielleicht mal so machen, wie wir finden, wie es richtig ist. Und das war für mich so auch wieder so augenöffnend, dass man auch auf sich selbst hören kann. Also, dass das eigene Gefühl vielleicht auch richtig sein kann. Ja. Das kannte ich so nicht und das habe ich gelernt. Und das war ein Ratschlag, den wir uns aber gewissermaßen selbst gegeben haben und nicht der jetzt irgendwo von woanders
kam. Na gut, aber vielen Dank. Aber das ist wertvoll, genau. Wir hatten ganz am Ende, Entschuldigung, wir hatten ganz am Anfang über deine Eltern gesprochen. Meine Wahrnehmung war, dass beide eben keine Erwartungshaltung an dich, also dich nicht in irgendeine Rolle gedrückt haben, was ja sehr positiv ist. Gibt es etwas, was du sagst, das habe ich von meinen Eltern gelernt und das ist auch etwas, was mich tief prägt?
Ja, ich glaube, eine Sache, die mir immer wieder sehr, sehr gut getan hat, das sind viele Sachen, aber ich glaube, eine, die mir immer wieder gut getan hat, ist, dass man sich selbst nicht zu wichtig nehmen sollte. Das tut mir auch jetzt im Alltag immer wieder gut. Auch wenn ich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter telefoniere und über irgendwas spreche und sage, es ist ein totales Drama hier und wieder das ist passiert und der hat gekündigt und über irgendwas, ja. Dann regt man sich ja so total darüber auf und wird so ein bisschen panisch, ja, weil man hat ja noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich weiß noch, als wir erstmal gerichtlich etwas zu tun hatten, ja, total irgendwie Privatinsolvenz von irgendwie einem Praktikanten, glaube ich, also total. Und ich weiß halt immer genau, wenn mein Papi zu mir sagt so, nimm dich doch da jetzt selbst nicht so wichtig. Ja, ja, da geht dir die Welt nicht unter und es gibt so viel, was um dich herum passiert und was tausendmal wichtiger ist. du bist nicht das Zentrum der Welt und das tut mir so gut. Und es ist so, wir sind alle nicht einzeln so wahnsinnig wichtig. Wir sind immer noch eine Summe von allem, das kann man hochdenken bis nach Europa. Und es geht nicht nur immer um den einzelnen Menschen. Und das ist eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Auch egal, um was es geht, ob es um Ego geht, ob es um den alltäglichen operativen Prozess geht, um alles, ja. Ich glaube, so ein bisschen Distanz von sich selbst zu gewinnen, sich selbst nicht wichtig nehmen, das ist eine schöne Eigenschaft.
Ja. Nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Das kann ich gut verstehen. Die letzte Frage ist dann tatsächlich der Link zu meinem eigenen Unternehmen. Der Claim von Contora ist, wir verstehen Vermögen. Und ich würde dich spontan bitten, mal zu teilen, was verstehst du unter Vermögen, unter diesem Begriff?
Das finde ich, darüber habe ich nämlich schon mal nachgedacht und deswegen habe ich dazu auch eine Antwort. Also Vermögen, ich hätte es jetzt spontan mit einer finanziellen Komponente beantwortet. Und wenn ich mich jetzt selbst betrachte, ist es ja so, also jetzt im Familienunternehmen bin ich ja noch kein Gesellschafter, das heißt, von dort habe ich kein Vermögen. Bedeutet, ich kann jetzt mein Vermögen aus dem Startup betrachten. Und da ist es ja sehr interessant, das ist ja ganz anders als in Familienunternehmen. Da wird das ja mit einer sehr klaren Nummer beziffert. Mhm. Ja, du machst eine Finanzierungsrunde und hast eine ganz klare Bewertung. Mhm. Pre-Money, Post-Money, ganz klar. Pre-Money plus Geld auf dem Konto ist dann deine Post-Money-Bewertung. Also dir ist ganz klar, was ist dein Vermögen.
Ja.
Und das ist dann auch ganz klar, wenn dann Geld überwiesen wird, du hast dann x Millionen Konto, Euro auf dem Konto. Mhm. Und das siehst du ja dann, ja. Also du siehst ja auf einmal diesen Betrag auf dem Konto. Und ich habe da die Hypothese, ist völlig egal. Also ob da 100.000 Euro, 6 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen sind, es ist völlig egal. Es ist nur eine Zahl, die auf dem Konto ist, die mich auch null tangiert hat. Also gar nicht. Und was dann aber den Unterschied macht, und das hat mich dann doch beschäftigt, war zu sehen, also das hier alles, ja, zu sehen, was man mit dem Geld tun kann. Also ich kann es einsetzen, um ein gestalten. Team einzustellen. Ich kann gestalten, ja. Mhm. Diesen Unterschied zu sehen von zu zweit auf 40 Personen und das ja nur aufgrund von finanziellen Ressourcen auch diese Möglichkeit besteht, das zu entwickeln. Mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich total schön, aber bringt natürlich auch eine massive Verantwortung mit sich, weil das will man ja nicht verspielen. Also du hast jetzt ja auch diese Pflicht, es gut zu machen, denn du hast diese Ressource jetzt bekommen, weil du XYZ offenbar nicht jetzt total verkehrt gemacht hast. Das heißt, du bekommst diese Chance, dieses Vermögen weiterhin zu vermehren, so wie du es jetzt auch schon die letzten zwei Jahre vermehrt hast. Mhm. Und das setzt einen natürlich auch unter Druck. Aber es hat natürlich auf der anderen Seite diese wunderschöne Chance, daraus mehr zu machen und es besser zu machen und was Sinnstiftendes für die Welt zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ausschweifend gewesen, aber so verstehe ich Vermögen.
Aber vielen Dank. Ich lasse das so stehen, weil genau diese, wie soll ich sagen, diese unterschiedlichen Facetten, das macht es am Ende dann aus. Vielen Dank, dass du das geteilt hast.
Sehr gerne.
Annika, ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken. Es war ein richtig tolles Gespräch. Ich wünsche dir, ich wünsche auch Larissa alles, alles Gute für die nächste Zeit. Ich habe heute gelernt, dass Mathematik sehr elegant und sehr praxisnah sein kann, dass Optimismus wirklich super ist und das lebst und sprühst du aus. Danke für das tolle Gespräch.
Danke für den Besuch. Es hat riesig Spaß gemacht.